Ja, servus und grüß euch zu einer weiteren Ausgabe am Stammtisch bei Andi Ogris. Andi, ich bin stolz auf dich, du hast zum ersten Mal eine ÖFB-Teamspielerin eingeladen. Wir haben noch keinen ÖFB-Teamspieler gehabt. Jasmin hat 50 Länderspiele am Buckel, hat mit St. Pölten heuer die Champions League gerockt. Großartig. Und Andi Ogris ist ein großer Fan des Damenfußballs, muss ich ehrlich sagen. Immer wieder bei jeder Sendung betont, wie ehrlich dieser Kick ist. Jasmin, wir begrüßen dich am Stammtisch.
Dankeschön.
Du bist von der Arbeit dahergekommen. Ja. Das heißt, rein Fußballspielen für Damen geht sich so noch nicht ganz aus, oder?
Nein, also in Österreich auf jeden Fall nicht. Wir haben schon ein paar Spielerinnen, auch ein paar Ausländerinnen, die so über die Runden kommen. Aber grundsätzlich ist es bei uns so, dass eigentlich jede Spielerin entweder noch beruflich was nebenbei macht oder ein Studium nebenbei. Und ja, wir wissen alle, wir brauchen ein zweites Standbein. Und bei mir hat sich's vor fast 3 Jahren mittlerweile ergeben, dass ich beim ÖFB
Du arbeitest quasi daran, dass die Damen künftig professionell arbeiten können.
Richtig.
Sprich in der Mädchenfußball-, Frauenfußballabteilung und dass da die Rahmenbedingungen quasi abstecken.
Genau, ja. Also ich arbeite gemeinsam mit der Isi Hochstöger und unter anderem mit der Karin Gruber auch an Mädchen- und Frauenfußball und dass sich alles in gute Richtungen entwickeln in den nächsten Jahren.
Andi, ich habe schon gesagt, bin sehr froh, du bist ein großer Fan, du schaust immer wieder den SKN-Damen auf die Beine und findest, dass das ein sehr ehrlicher, sehr guter Fußball ist, vor allem was sie heute in der Champions League gezeigt haben, natürlich auch in der Meisterschaft, wo sie wahrscheinlich zu überlegen sind, das Salzburg, der Frauenfußball, kann man fast sagen. Was taugt dir so am Frauenfußball? Warum wolltest du die Jasmin Eder unbedingt bei uns am Stammtisch haben?
Na, erstens einmal taugt mir am Frauenfußball, dass er wirklich rein und ehrlich ist. Also da, diese Schmähparaden und so Sachen und diese viermal Überschlagung und was da alles gibt im Männerfußball, das findest du dort nicht. Also da siehst du noch einen reinen und ehrlichen Fußball. Ich wertschätze auch den Aufwand, den sie betreiben. Es steckt nämlich viel Arbeit dahinter. Und ich finde, dass wir in den letzten Jahren einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Das ist halt das, was im Nationalteam passiert, aber auch in der Champions League haben sie ja für meine Begriffe herausragend performt und eigentlich nur knapp gescheitert, um noch einmal eine Runde weiterzukommen. Und deswegen freue ich mich, dass die Jasmin heute da ist, weil sie für mich so ein bisschen diesen Frauenfußball verkörpert. Die spielt auf einer Sechserposition oder Sechser-Achterposition, weil sie auch sehr offensiv orientiert ist. Wenn ich da Jasmin beim Kicken zuschaue, dann fällt mir immer der Pirlo ein.
Okay.
Das ist meine Generation. Um das jetzt dieser jüngeren Generation näher zu bringen, würde ich sagen, so der Kimmich. Bei den Damen würde ich vorschlagen, dann sehe ich das. Und das ist für mich wirklich gut. Und deswegen bin ich auch großer Fan davon.
Sehr gut. Mir fällst du auf mit einem direkten Corner, überhaupt mit einem Standard zum Beispiel. Wobei die Matthäa Svehr natürlich sensationell performt. Bei Freistößen braucht man nicht reden. Ja. Das ist wahrscheinlich so eine Spielerin, mit der du angesprochen hast, die über die Runden kommen kann, weil sie wirklich gut ist. Kann man die halten in St. Pölten, weil die ist doch außergewöhnlich gut, oder? Da haben sicher einige Vereine jetzt auch in der Champions League Auge auf sie geworfen.
Ja, extrem. Also die Matthäa ist jetzt, glaube ich, auch schon mittlerweile 5 oder 6 Jahre bei uns. Ist für mich einfach die herausragendste Spielerin, die in Österreich gerade kickt, bringt seit Jahren abnormal gute Leistungen, ist aber auch, abgesehen davon, wirklich ein super Mensch und so professionell eingestellt. Also ich hoffe, dass wir sie halten können bei uns, weil, wie gesagt, sie macht nicht nur am Feld den Unterschied aus, sondern ist auch mittlerweile so aufgetaut, dass sie ja extrem viel Schwung und in die Mannschaft bringt und auch ihre Erfahrungen einfach schon mitbringen kann. Sie ist nicht nur bei uns sehr erfolgreich, sie ist auch Kapitänin vom slowenischen Nationalteam und hat natürlich auch schon Auslandserfahrungen gemacht vorher. Also die bringt wirklich extrem viel mit und da sind wir wirklich extrem froh, dass sie bei uns ist.
Große Präsenz am Platz. Mhm. Du bist Kapitänin in St. Pölten. Mhm. Dir muss man gratulieren, weil das der Teamgeist, der Spirit in der Truppe ist sensationell. Ob gegen Moskau, Zürich, man hat immer gesehen, dass das eine sehr verschworene Einheit ist, dass da jeder für jede läuft und dass auch gemeinsam euch freut, also diese Freudenszene nach dem Aufstieg. Also das ist, glaube ich, euer Geheimnis, oder? Dass ihr richtig eingeschworene Truppen seid.
Ja, extrem, wirklich. Also ich kann mich noch erinnern, vielen Jahren hat es auch geheißen, ja, das ist eine Mannschaft mit so vielen guten Einzelspielerinnen und das war immer so das Aufhängeschild. Und mittlerweile und vor allem jetzt die letzten Jahre hat sich das in eine Richtung entwickelt, wo ja, wo wir es halt geschafft haben, wie du gesagt hast, dass wir uns extrem einschwören, wo wir diesen Team-Spirit extrem gebracht haben, wo super Charaktere wirklich in der Mannschaft sind und die das auch fördern. Und ja, unser Trainerteam da auch extrem viel Wert drauf legt. Und mit all den Maßnahmen, die sie gesetzt haben, hat das erreicht. Und ich glaube, das ist auch so was Besonderes am Fußball, wenn man das eben dann auch mit Emotionen verbinden kann und in so einer Mannschaft gemeinsam feiern kann, wenn man gewinnt, aber auch dann gemeinsam dasteht, wenn man verliert und zusammenhält und ja.
War ja auch ein Geheimnis der großen Auszeit bei dir. Das war eine Truppe, ihr seid auch abseits des Platzes miteinander, habt Sachen gemacht, seid miteinander an der Heben gegangen oder habt euch auch getroffen außerhalb des Spielfeldes und habt feiern können. Aber bei den Damen hätte ich ja geglaubt, da ist doch der eine oder andere Zickenkrieg, ein bisschen Gruppenbildung. Nur das hast du bei der Truppe überhaupt nicht. Also es ist richtig eine Einheit.
So nein, es wirkt auf jeden Fall nach außen hin. Also es wird auch bei Erna wahrscheinlich das eine oder andere Mal ein Gesprächsthema geben, das nicht so angenehm ist. Aber wenn du denen zuschaust, dann hast du das Gefühl, da ist eine Mannschaft am Arbeiten und die halten zusammen. Und das ist, macht einfach Spaß, dann zuzuschauen. Bei uns war es ja ähnlich, aber gerade in diesem Sinn ist es dann immer so, eine Mannschaft ist nur dann eine Mannschaft, wenn es auch in der Niederlage gut ist. Mhm. Weil im Gewinner ist es einfach, weil da stimmt ja alles, da passt alles, da sind die ersten Elfer sind so und so super zufrieden, weil sie spielen. Die was sind nachgekommen, denken sie halt, ja, okay, ich muss halt irgendwie schauen, dass ich da reinkomme. Das ist im Gewinner einfacher. In der Niederlage beweist sich dann, ob eine Mannschaft ist, wenn sie dann weiter zusammenhalten und wieder aufstehen nach der Niederlage und weiter tun. Das ist das und das habe ich bei Jena halt das Gefühl. Wobei Niederlagen sehr spärlich sind bei Jena. Also man kann es wirklich nicht wirklich großartig bewerten. Ich glaube, die haben so teil in der Saison eine Niederlage, oder?
Weil du auf der Tribüne
sitzt. Wenn man die Vorbereitungsspiele weggelassen
hat. Du mit der Trommel auf der Tribüne sitzen lässt.
Ja.
Deswegen
ja,
wie schmerzlich war das eigentlich? Weil ich meine, wir haben ja im Vorfeld schon geredet und haben gesagt, sensationell und die Auslosung, bin gespannt, was bringt. Weil ihr wart mit Abstand die mit dem niedrigsten Koeffizienten, da waren nur mehr große drin. Dann war es Malmö eher nur jemand, den man vielleicht noch ein bisschen auf Augenhöhe hat. Dann spielt es auswärts sensationell. Also man das 2-0, beide Tore super ausgespielt und dann kriegt es am Ende, weil die Schwedinnen haben dann gemerkt, 2-0 wollen wir euch nicht heimfahren lassen, dann ist es 2-2, das war bitter, dann hast du dir die gelbe Karte noch und sitzt dort mit der Trommel beim Heimspiel, wie bitter war das?
Ja, sicher, also wir haben es vor dem Spiel schon gewusst, welche Spielerinnen gefährdet sind und ehrlich gesagt, es war wirklich kurz vor dem Spiel, dass uns die Informationen zugetragen wurden. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass man nur 2 gelbe Karten haben darf. Ja, aber im Spiel denkt man nicht jetzt die ganze Zeit dran. Und ja, unsere Trainerin hat auch gesagt, wenn eine gelbe Karte wegen Kritik ist, das ist ein Blödsinn. Aber wenn du das holst, weil du ein taktisches Foul machen musst oder ähnliches, dann ist es halt einmal so. Und genauso war es. Genauso hat es auch die Steffi Enzinger getroffen, die mit mir auf der Tribüne sitzen hat müssen. Sicher, bei solchen Highlight-Spiels wäre man am liebsten mit am Platz und würde aktiv mithelfen. Aber ja, es ist kurz ein Moment der Traurigkeit, aber eben das, was ich auch schon gesagt habe, es geht ums Team und es geht darum, dass an Tag X die bestmöglichst performen, die spielen. Und da wollten wir auch unseren Beitrag dazu beitragen.
Aber trotzdem, ich meine, der Erfolg ohne Zweifel ist ein großer. Also das hat richtig Spaß gemacht und hat wahrscheinlich auch Begehrlichkeiten geweckt, dass man nächstes Jahr wieder dahin kommen will, dass man vielleicht noch mal mehr rausholen kann. Mhm. Seid ihr auf dem Weg nach oben oder seid ihr jetzt schon am Plafond angekommen?
Nein, ich glaube, es geht immer weiter. Also das ist auch jedes Jahr in der Meisterschaft unser Ziel, wo viele seit Jahren sagen, ja, und was soll da noch kommen und was auch immer. Nein. Wir wollen uns weiterentwickeln und genau um das geht es ja auch dann international. Wir haben die letzten Jahre immer wieder gesagt, wir wollen eine Runde weiterkommen. Dieses Jahr haben wir das erste Mal Quali spielen müssen und ich glaube, das hat uns auch gar nicht so schlecht dann, weil wir einfach...
War tief im Balkan unten, das war nicht so unten.
Ja, nein, aber einfach diese Erfahrungen immer wieder mitnehmen und wir haben uns irgendwie in einen Flow reingespielt und ja, im Endeffekt, dass dann auch noch das Los so gefallen ist und wir gewusst haben, eben Rosengart, die haben sicher ihre Schwächen im Umschalten in die Defensive, haben aber offensiv extrem viel Qualität und dass das im ersten Spiel so super gelungen ist, war toll, aber ja, es ist auch nächstes Jahr unser Anspruch, wieder so weit wie möglich zu kommen und aus dem, was wir haben, einfach das Beste rauszuholen.
Das ist ja Drohung, das kann man schon auch Drohung.
Naja, für die anderen, ich glaube, in Österreich, das ist schon ein bisschen auch eine schwierige Situation, wenn du in Österreich eigentlich wenig Gegner hast. Ihr habt jetzt früher gestartet in Vorarlberg, glaube ich, 5 oder 6-0 gewonnen, jetzt Niederösterreich, Derby gegen Altmarkt 4-1 oder 4-0, also sehr klare Siege und wie der Andi gesagt hat, also ihr müsst ja mit Niederlagen, das müsst ihr erst lernen, ihr wisst ja gar nicht, wie man Niederlage schreibt.
Ja, das stimmt schon, in den letzten Jahren haben wir wirklich extrem viel gewonnen und eben vor allem im letzten Jahr ist uns das dann einmal aufgefallen, auch in der Champions League, eben mit diesem Lauf haben wir national, international, ich glaube in der Vorbereitung haben wir einmal unentschieden gespielt, dann gegen Sparta Prag oder so eine Konsorte. Ja, natürlich, es gehört aber auch dazu und ich glaube eben, es gibt ganz viele auch Nationalspielerinnen unter uns, wo man natürlich auch nicht jedes Mal gewinnen kann. Also wir wissen schon auch, was es heißt zu verlieren und ja, durch solche Spiele lernt man halt auch damit umzugehen.
Was sind für die Lehren aus den Champions League-Spielen, aus den internationalen Partien? Weil ihr wart wirklich taktisch gut eingestellt, ihr habt es auch alles super umgesetzt. Die Spiele gegen Zürich, die beide waren in beiden Spielen klar besser, also die Schweizerinnen, die eigentlich über euch zu stellen waren im Vorhinein, richtig gut performt. Was ist Geheimnis? Ist es der Teamspirit? Was ist der Geheimnis am Feld oder eure Taktik oder eure Disziplin?
Ich glaube, dass alles irgendwie ein Stück weit zusammenpassen muss. Das erste ist einmal, dass man fit ist. Da hat halt einiges passt und da muss man auch ehrlich sagen, so schlimm wirklich die Corona-Krise ist und wir haben ja auch am Anfang nicht spielen dürfen und nicht trainieren dürfen. Wir sind auch einmal, weiß nicht wie viele Wochen daheim gesessen, aber da hatten wir halt die Möglichkeit, auch wirklich einmal kraft- und ausdauermäßig da richtig reinzuhauen, sage ich jetzt einmal, weil normalerweise hast du 2 Wochen dann frei, da hast du dann vielleicht 1 Woche, machst Urlaub, machst einmal gar nichts, dass du überhaupt einmal runterfährst und dann ja machst halt 2-3 Wochen vielleicht wieder ein bisschen Kraft und so, aber so hattest du halt wirklich einen Block, wo du mal auf die Physis extrem achten konntest. Und ja, dann hat die Librankau noch die Maria Wolf dazu bekommen und ich glaube, das passt auch wirklich in diesem Paket oder die ergänzen sich ganz gut und das funktioniert ganz gut. Die Lee macht ja seit Jahren schon richtig gute Arbeit. Also das muss man schon auch sagen, dass das jetzt nicht von gestern auf heute gekommen ist, sondern dass das ja über viele Jahre erarbeitet wurde.
Also von der physischen Kondition her musst du sagen, habt ihr alle gegen den Griff gehabt. Also das heißt international, da müsst ihr euch nichts vorwerfen.
Ja, also ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, um überhaupt mithalten zu können. Natürlich, dann kommt das Taktische dazu. Und was aber für mich auch ganz wichtig ist, und ich finde, das haben wir dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren besser gemacht, ist, dass wir einfach mutig waren, dass wir uns traut haben. Ich kann mich noch erinnern, weiß ich nicht, wie wir gegen Paris gespielt haben oder Man City. Sicher sind das Namen und Größen im Frauenfußball.
Immer Abwehrschlachten, oder?
Ja, aber da sind wir dann einmal im Jahr laufst dann in die NV-Arena ein. Auf einmal bist du in einem großen Stadion, da sind Zuschauer, der ORF ist da. Das ist für viele Spielerinnen, das ist eine neue Situation und das muss man auch bedenken. Und dass man da vielleicht dann nicht so viele Charaktere gehabt hat oder die vielleicht noch nicht so weit waren, um zu sagen, hey, wir gehen da raus und zeigen einfach, was wir können. Und nicht, was kann jetzt passieren und das darf ich nicht machen. Nein, wir gehen raus, wir wissen, was wir können und wir hauen alles raus und ob es reicht oder nicht, sehen wir nach dem Spiel. Und dann kann man sich, finde ich, auch nichts vorwerfen, wenn man nach dem Spiel sagt, hey, wir haben alles rausgeholt.
Das ist etwas Selbstbewusstsein, das hat man auch der österreichischen Fußballnationalmannschaft bei den Herren immer wieder vorgeworfen. Zeigt, wer ihr seid, zeigt mir Selbstvertrauen, geht's einfach selbstbewusst an die Sache ran, da gefällt vieles leichter. Wir sitzen am Stammtisch. Und wir kommen ja aus einer Generation, wo man über ein Mädchen Frauenfußball noch Späße gemacht hat und blödelt hat, weil das einfach ja in den Kinderschuhen gesteckt ist. Inzwischen ist es hochprofessionell. Die Jasmin spricht an, wie viel Trainings dahinter stecken, neben einem Job als Studentin, berufstätig, was auch immer. Wie hast du die Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich miterlebt? Die Austria hat sich ja dann mit Landhaus jemand einverleibt und versucht jetzt auch, du willst... Andi, muss ich loben, hat letztens den Sportdirektor Freud von Salzburg dazu bewegt, bitte macht's mit Red Bull was für den Frauenfußball. Der hat von Bergheim gesprochen. Also ich glaube, dass Red Bull auch diesen Sprung schaffen will und vielleicht euch was dagegen setzt, wie auch immer. Wie hast du die Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich erlebt? Von den Zeiten, wo wir wirklich noch blödelt haben drüber.
Naja, natürlich war es am Anfang, natürlich ist in den Kinderschuhen gesteckt und natürlich war das halt das eine oder andere Mal halt auch ein bisschen lustig. Muss man schon fairerweise sagen, aber wenn man jetzt ein bisschen so zurückschaut und wie die Entwicklung sich, also wie sich das so weiterentwickelt hat im Damen- und Frauenfußball, ist extrem positiv zu werten. Und nicht nur jetzt, dass die Damen, die da jetzt tätig sind, kicken können, sondern sie sind auch von der Fitness her gut, sie sind taktisch gut aufgestellt und manchmal ist es so, oder ich erwische mich halt öfters dabei, wenn ich mir ein Damenfußballmatch anschaue, dass das von der Taktik her viel besser ausschaut, als es bei manchen Herrenpartien. Und da sieht man halt, dass also nicht nur die Spielerinnen sich extrem weiterentwickelt, sondern auch vom Coaching her, die Betreuer, die Trainer, alle da den großen Wert drauf legen, dass sie diese Mannschaft natürlich gut weiterentwickeln. Das haben wir jetzt in St. Pölten halt gesehen. Gerade in der Champions League, in der österreichischen Meisterschaft sind sie halt sehr dominant und werden sie wenig gefordert, so geht's noch mal. Also bis auf vielleicht, wenn man Sturm hernimmt und vielleicht die Austria halt noch hernimmt, die auch mit da vorne ein bisschen, das sind die einzigen Partien, wo sie richtig gefordert sind. In allen anderen Partien sind sie überaus dominant und müssen eigentlich nur auf die Offensive achten, da stellen sie alle Mannschaften hinten rein. Und da fordert das fordert natürlich den Trainer auch, weil du musst Lösungen anbieten deiner Mannschaft. Und dann kommen eben darüber hinaus diese internationalen Spiele. Und man hat gesehen bei St. Pölten, also die waren in jeder Champions League Partie waren sie top vorbereitet. Du hast sofort erkennen können, bei jedem Match, was für einen Plan das haben. Und das ist extrem wichtig, dass sie die Spielerinnen weiterentwickelt haben, ist gut. Aber auch im taktischen und vor allen Dingen mannschaftstaktischen Sachen hast du gesehen, wie sehr und wie kompakt diese ganze Einheit ist. Und das ist einfach gut zum Anschauen, für meine Begriffe. Und das gefällt mir halt auch. Und deswegen habe ich mich auch als Fan geoutet, auch wenn es von meinen Haberer her vielleicht nicht immer das kommt, gestern nur der Teeweiß, denen Damen auf dem Popo schauen kannst. Das ist nicht der Grund, sondern weil ich ein gutes Fußballspiel sein will und das ist sicher.
Definitiv. Also mein Feedback ist auch so, dass eben nicht mit den Schiedsrichter und die ganzen Verzögerungssachen oder was du zuerst gesagt hast, dass einfach beim Herrenfußball inzwischen einfach sehr viel Schauspielen dabei ist, das man bei euch noch nicht so sieht. Mhm. Welche Partie war dir die wichtigste, die beste, die tollste am letzten Grund oder in Moskau oder oben in Malmö oder welche Partie hat dir am besten gefallen rückblickend auf diese Saison?
Schwierig. Tue ich mir echt schwer, weil jeder irgendwie was Eigenes gehabt hat. Ich finde, in der ersten Partie gegen Mitrovica, da hat man vielleicht in den ersten Minuten ein bisschen so diese Anspannung, von der ich vorher auch gesprochen habe.
1-0, oder? Das hat so einen engen Knappensieg gehabt.
Ja, geredet. Aber da haben wir es geschafft eben.
Das war der Dosenöffner.
Genau, das war der Dosenöffner. Und da hat man auch gemerkt, dann, aha, ja passt, wir können das und wir trauen uns das. Dann gegen Moskau war auch irgendwie speziell, weil ja man jetzt, also gegen eine russische Mannschaft, in der hat noch nicht Spieler dabei, gegen das russische Nationalteam unter anderem hatten sie schon ab und zu gemessen, sind schon auch richtig robuste und athletische Spielerinnen, genau. Aber ja, wir haben uns immer gut irgendwie, wir sind immer gut eingestellt worden und wir haben es immer gut geschafft umzusetzen. Zürich, ja, da waren wir auch so die Underdogs das erste Mal, glaube ich, von der Bewertung her.
Hat das zu Hause überrascht schon im ersten Spiel? Das richtig gemerkt, die Schweizerinnen waren überrascht.
Genau.
Und draußen habt ihr es dann nochmal zweimal gegeben in Zürich im letzten Grund. Leichtathletikstadion, berühmtes Stadion.
Ja, voll.
Wow, super. Ja. Nein, großartig, weil ich mit dem Andi geschildert habe über Entwicklung. Wie war denn deine Entwicklung? Du bist den Weg über Deutschland gegangen, wie sehr viele erfolgreiche Teamspielerinnen, Österreicherinnen als Legionärin bei München, in Sindelfingen warst du dann, glaube ich. Aber über Deutschland kommen dann sehr viele rein, bis dann das Sommermärchen 2017, die Holland, die Europameisterschaft der Fall war. Aber erzähl mal ein bisschen, wie ist es bei dir eigentlich losgegangen und wie bist du dann dazu gekommen, dass du ins Ausland gehst und dann die Teamkarriere hingelegt hast?
Wie es bei mir losgegangen ist, das hat sich, glaube ich, eigentlich so spontan mal ergeben im Kindergarten. Okay. Waren wir draußen und dann hat es gesagt, so, jetzt spielen wir Fußball. Wenn man Fußball spielt, das hat man so taugt, dass wir es eigentlich dann immer gespielt haben. Damals haben meine Eltern, glaube ich, auch irgendwie gesehen, okay, da ist ein gewisses Talent da und ich mache es gern. Warum sollte ich nicht im Verein spielen? Seinerzeit war es dann so, dass wir zu einem Verein gegangen sind. Natürlich damals Burschenverein, Mädchenverein war überhaupt noch nicht so die Rede. Und da hat es geheißen, na, wir nehmen keine Mädels. Okay. Also ich habe weder einmal mittrainieren dürfen, noch haben die einmal geschaut, kann ich überhaupt irgendwie mit dem Ball umgehen. Nein,
war einfach. Welches Alter war das?
Weil ich glaube, ich war so um die 5.
Da ist normal ja alles gemischt noch bis, glaube ich, 12 Jahre.
Richtig, also, ja.
Sollte überhaupt keine Trennung stattfinden.
Genau.
Aber der Verein wollte es nicht.
Nein.
Neulenkbach hat es da zum Beispiel gegeben. War das für dich dann schon Thema? Oder wie weit muss man fahren, um wirklich eine Mädchenmannschaft zu finden?
Also bei mir war es dann eben so, normal, also heute und damals auch bei mir, nicht und ich bin noch nicht so alt, das ist nicht zu vergleichen. Eben, ich habe solche Erfahrungen gemacht. Meine Mama hat kämpfen müssen, damals hat es die Kooperation Bolgerstraße Austria gegeben, eine Fußballklasse, und mein bester Freund damals hat dort mitgemacht. Ich sag, warum kommst du nicht mit? Ja, passt, ich möchte einfach bei diesem Leistungstest, wo dann geschaut wird, okay, wer sind die Besten physisch, wer sind die Besten fußballerisch, 15 werden aufgenommen. Meine Mama wollte nur oder wollte mich anmelden. Dann hat sie gesagt, nein, keine Mädchen. Okay. Und sie hat gesagt, ich will nicht, dass sie aufgenommen wird. Ich will einfach, dass sie die Chance hat,
dort
mitzumachen. Einfach, ob sie genommen wird oder nicht, das wird dann entschieden. Da hat sie wirklich auch kämpfen müssen. Ich habe dann dort mitmachen dürfen und ich wurde als erstes Mädchen dann dort aufgenommen. Okay. Und eben damals waren noch solche Zeiten. Damals hat es auch noch keine ÖFB-Frauenakademie zum Beispiel gegeben, wo jetzt die Mädels hingehen können, wirklich abartig professionelle Bedingungen vorfinden. Damals hat es den Weg eben, ich habe dann gesagt, na, ich will nicht im Verein spielen. Mich hat das irgendwie so abgestoßen, dass ich gesagt habe, na, Verein will ich nicht. Habe dann lange in der Schülerliga gespielt.
Wenn du nicht willkommen bist.
Genau. Und ich habe dann in der Volksschule das Glück gehabt, dass meine Volksschule eine der wenigen war, die eine Mini-Schülerliga-Mannschaft im Mädchenfußball gehabt haben. Und da habe ich halt mitgespielt und durch Turniere hat mich dann USC Landhaus gesehen und mal angesprochen, willst du zum Verein? Und nach ein bisschen Überredungskunst, sage ich mal, weil eben ich war noch so, na, das hat sich für mich erledigt.
Dramatisiert.
Ja, wirklich, teilweise. Bin ich dann zu Landhaus, habe dort, glaube ich, mit 9 Jahren dann im Verein begonnen und bin dann ins LAZ auch unter Peter Leitl, Evi Leitner, John Bergen, den Ulix. Habe ich dann, glaube ich, 4 Jahre dort verbracht, unter der Woche, am Wochenende eben immer bei den Mädels gespielt. Dann war mal das erste Mal die Einberufung ins U19-Nationalteam. Es hat damals auch noch kein U17-Nationalteam zum Beispiel gegeben. Also ich war mit 14, 15 das erste Mal in der U19 dabei, wie viele andere auch. Und ja, es war eigentlich so, dass ich dort dann die Carina Wenninger und die Vicky Schnaderbeck kennengelernt habe, die ja damals schon bei Bayern gespielt haben. Und wir so ins Gespräch kommen sind. Mein Ziel war immer schon, dass ich mal ins Ausland gehe, weil eben es gab damals die Strukturen in Österreich einfach noch nicht. Wie gesagt, war dann 4 Jahre in Deutschland, 2 in München, 1 Jahr in Kloppenburg, 1 Jahr in Sindelfingen. Bin dann zurückgegangen, um meine Schule endlich fertig zu machen. Aber ja, ich muss sagen, heutzutage, es gibt einfach andere Strukturen auch in Österreich. Und dieses, ich muss ins Ausland gehen und das ist der einzige Weg, um erfolgreich zu sein und um ins Nationalteam zu kommen, das gibt's, finde ich, nicht mehr. Mhm. Es gibt auch in Österreich mittlerweile die Möglichkeit, eben über die ÖFB-Frauenakademie oder alternativ B-Akademien, sage ich jetzt mal, die auch immer mehr wachsen.
Sturm Graz hat da ein Beispiel zum Beispiel. Gibt es im Westen irgendwas? Weil im Westen fehlt es ein bisschen, oder? Wie geht da die Vorarlbergerin oder Wacker Innsbruck?
Es gibt dort auch eine Schule, wo Mädchen auch in diese Fußballklasse, glaube ich, eingegliedert werden. Und dort gibt es auch wirklich gute Bemühungen. Also was ich auch.
Du bist ja nahe dran beim ÖFB. Ist es nicht so, dass eventuell der ÖFB mit der Liga an die Lizenzierung irgendwie koppeln kann? Es ist ja gekoppelt, dass man Nachwuchs hat, dass man Akademie hat. Mhm. Könnte auch sein, dass man die Mädchen da mit unterkriegt und den Verein vorschreibt, ihr müsst auch eine Mädchenakademie haben?
Ich finde, das wäre auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung. Ich finde immer so dieses Vorschreiben oder einen Verein dazu zwingen, ist schwierig. Aber ich frage mich halt immer, wieso muss man sie überhaupt dazu zwingen? Wieso ist es nicht jetzt 2021 normal, dass man sagt, ich will eine Frauenmannschaft haben, ich will nicht nur Burschen-Scouten suchen, sondern auch Mädchen einfach. Wie viele Spielgemeinschaften gibt es mittlerweile, weil die Vereine nicht mehr wissen, wo sie die Burschen herkriegen. Wie viel Potenzial gibt es im Mädchenfußball? Warum sage ich nicht, hey, ich will Mädchen dazu nehmen? Und so hat man einfach eine größere Breite und im Endeffekt oder am Ende des Tages ist es einfach Fußball.
Und Rapid will, Salzburg will, aber sie haben es noch nicht umgesetzt. Also wir warten darauf, dass sie das wirklich angehen. Die Versprechen sind da. Wir werden auch medial ein bisschen den Druck aufhalten. Ja, einige interessante Dinge, aber wir werden auch weiter mit Jasmin Eder darüber sprechen, was sie vorhat beim ÖFB, was sie dort bewegen kann und vor allem, was sie mit der Nationalmannschaft noch vorhat, weil so wie die Herren auf 2021 auf die Euro zuarbeiten und jetzt mit der WM-Quali beginnen, beginnen auch unsere Damen mit der Nationalmannschaft, steuern auf eine Europameisterschaft in England zu, haben interessante Länderspiele vor der Brust. Lassen Sie uns eine kurze Weihwei-Pause machen. Wir sind nach der Pause wieder da. Ja, servus zurück am Stammtisch bei Andi Ogris. Heute zu Gast 50-fache Teamspielerin, St. Pölten-Kapitänin Jasmin Eder. Wir freuen uns, du hast tolle Sachen schon erzählt. Wir wollen auch ein bisschen was wissen über die Nationalmannschaft. Da hat man 2017 eine großartige Europameisterschaft in Holland gespielt. Ganz Österreich war auf einmal im Frauenfußballfieber. Mhm. Danach war der Magic ein bisschen over, wie man so schön sagt. Man hat das nicht ganz in die Meisterschaft reingebracht, aber man hat eine Meisterschaft mit einem Titelsponsor, professionelle Umfeld. Und jetzt hat man sich qualifiziert für die Europameisterschaft. War nicht einfach, war auch lange zittern, weil man nicht selber das mal in der Hand gehabt hat, sondern schauen müssen, wie spielen die anderen. Ja. Wie happy seid ihr, dass ihr bei der Europameisterschaft wieder dabei seid? War das ein großes Ziel für dich nochmal mit der Europameisterschaft?
Nein, also wir sind extrem happy, dass das dann letztendlich klappt. Du hast das ja schon angesprochen, wir haben dann eigentlich bei unserem letzten Lehrgang immer so ein bisschen zittern müssen. Das war wirklich extrem spannend, weil auch die Partie, auf die es dann ankommen ist, eigentlich in der letzten Minute entschieden wurde.
Genau.
Wir sind extrem glücklich und ja, natürlich, es war vor allem nach dieser Erfahrung und wo es das erste Mal bei einer Euro 2017 war und wie das Ganze dann gelaufen ist, haben wir gesagt, das wollen wir unbedingt nochmal erleben.
Du kennst das auch mit dem Verein, wenn man in den Flow reingeht und wenn man sich dann von Runde zu Runde durchträgt und das ist das, was das, glaube ich, ausmacht. Und ihr habt auch Turniererfahrung. Aber sag, Frankreich war einer eurer Gegner, das ist natürlich Nummer 3 der Welt, also das ist nicht irgendeine Mannschaft. Ja. Da habt ihr gleich im Hinspiel mit dem 0-0 groß aufgezeigt. War das dann quasi der Schlüssel, um zu sagen, ja, das schaffen wir?
Das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt für uns auch. Vor allem eben jetzt letztendlich, wenn man rückblickend auf das Ganze hinschaut, aber auch jeder einzelne Sieg war extrem wichtig, weil da sagt man zwar immer jetzt mittlerweile eben, wir sind vielleicht in einem Hype oder sind nicht mehr so die Underdogs, aber spielt dann zum Beispiel gegen Serbien oder auch gegen Mannschaften, die vielleicht nicht so viel fürs Spiel tun, sind extrem schwer und die musst du auch einmal gewinnen. Aber ja, der Punkt gegen Frankreich war halt wirklich Gold wert.
Andi, du bist 63-facher Teamspieler, du warst da, du hast auch zwei Heimaten gehabt, einmal die Austria und einmal Rot-Weiß-Rot. 50 Länderspiele ist auch eine beeindruckende Zahl, großer Respekt dafür. Okay. Wie unterscheidet sich dein Spielen und dein Sein als Kapitänin bei St. Pölten und dann als Teamspielerin, routinierte Teamspielerin im ÖFB-Kader?
Also man muss sagen, bei St. Pölten eben bin ich Kapitänin, bin ich eigentlich Stammspielerin. Das ist im Nationalteam jetzt nicht so der Fall. Mhm. Das ist eigentlich so einer der größten Unterschiede. Aber eben, ich habe auch beide Seiten kennengelernt. Die, wo man weiß, wenn man sich jetzt nicht ganz blöd anstellt, spielt man immer, aber auch die, wo man immer versucht, sein Bestes zu geben und da reinzurutschen und es vielleicht nicht immer gelingt. Mhm. Und das war für mich auch extrem lehrreich und hat mich auch als Menschen extrem geprägt und auch für die Erfahrungen bin ich irgendwo dankbar. Aber ich glaube auch, dass jetzt unter der Irene Fuhrmann auch mehr Rochaden passieren, dass vielleicht mehr Spielerinnen ab und zu mal die Chance kriegen. Und
gibt es die Größe des Kaders? Wir haben jetzt gesehen, Franco Voigt hat einen 43-Mann Großkader präsentiert. Wir haben ja auch eine Nationalmannschaft, wo hauptsächlich Legionäre spielen. Mhm. Und diesmal haben wir auch, hat er einfach müssen, die aus der Bundesliga nehmen. Mhm. Ist es bei euch auch eigentlich so, dass ihr der Großteil Legionärinnen spielen, also Arsenal von Zinsberger und Tor bis zur Stürmerin? Oder kommen jetzt, gibt es eigentlich auch viele, die aus der österreichischen Liga in die Nationalmannschaft drängen?
Also der Großteil ist schon immer noch aus dem Ausland, also Legionärinnen. Ich glaube aber auch, dass das jetzt eben so meine Generation oder mein Jahrgang ungefähr so ist, glaube ich, wo es eben früher noch nicht so die Möglichkeiten gegeben hat in Österreich und viele, die dann auch draußen geblieben sind. Ja. Aktuell ist es schon noch so, dass eher weniger österreichische oder in Österreich spielende Spielerinnen sind. Aber es kommen jetzt immer mehr junge Spielerinnen, die sich eben über teilweise auch die ÖFB-Frauenakademie versuchen zu etablieren und da reinzurutschen und auch in Österreich gute Leistungen bringen.
Was hast du für Fragen an die Jasmin? Weil sonst habe ich noch Instagram-Fragen. Wir fragen immer nach bei
Instagram. Was hast du für Instagram-Fragen? Sag einmal.
Naja, eine sehr lustige und typische, die wir uns auch immer stellen. Wie reagieren Männer, wenn du mit ihnen ins Gespräch kommst und du sagst ihnen, du bist professionelle Fußballspielerin? Wie reagieren da die Männer drauf?
Es ist unterschiedlich. Eben, es kommt darauf an, glaube ich, auch, wie alt die Männer sind. Ich glaube, Jüngere, eben, für die ist das schon normal einfach. Mhm. ältere, ja, von bis. Viele finden es super, haben vorher noch nie mit einer Fußballerin geredet. Manche
kommen
sind
gleich
aber,
viele Fragen, weil sie interessiert
ja,
sind.
Ja, voll, total. Es gibt aber schon auch immer wieder welche, die sagen, aha, Frauen spielen Fußball. Also da gibt es schon noch welche, die, weiß ich nicht, in welchem Jahrhundert ja, stecken geblieben ja, sind. Ja, ist halt so. Kann man auch dazu beitragen, dass auch diese Menschen aufgeklärt werden. Und ja.
Eine weitere Frage ist, kann man als Fußballerin in Österreich gut davon leben? Ist das ein Problem inzwischen oder seid ihr inzwischen so abgedeckt? Habt ihr gute Gönner? Kommst du davon, bei welchem Verein man ist? Oder wie schaut's da aus? Sag ein bisschen die Situation, weil beim Herrenfußball, da ist wahrscheinlich schon zu viel Geld drinnen in den Top-Ligen. Wenn wir nach England schauen oder so, braucht man nicht reden. Das sind zum Teil Gagen und Sachen, allein was die Strafen kriegen, wenn sie mit dem falschen Auto in die Garage fahren. Ja. Also wie schaut's da bei euch aus?
Also in Österreich, wie gesagt, ist es aktuell noch schwer. Da gibt es ganz, ganz wenig Vereinzelspielerinnen, die so gerade wahrscheinlich über die Runden kommen. Also ich kenne keine Zahlen. Ich weiß auch nicht, wie es bei den anderen Vereinen ist. Ich kann nur sagen, bei uns gibt es Spielerinnen, die jetzt nebenbei nicht aktiv 40 Stunden arbeiten gehen müssen, sondern sich vielleicht nur ein bisschen dazu Brot verdienen. Generell
sowas wie beim Skifahren, dass der Zoll oder das Bundesheer oder solche Organisationen euch irgendwo auffangen?
Nein, gibt's
das
gibt es
leider nicht. Dass man da, weil das ist in vielen Sportarten ist das eben, dass die Sporthilfe oder das Heer oder Zoll oder was auch immer da im Hintergrund für ein Grundgehalt sorgt.
Nein, das gibt es leider
auch
nicht.
Hast du eine Lösung, wie das besser werden kann? Oder ist das, muss man sie einfach als Sportart attraktiver machen und schauen, dass man TV-Zeiten kriegt? Oder wo siehst du den Schlüssel zum Erfolg, damit man auch in Österreich als Profifußballerin leben kann, in der österreichischen Bundesliga? Weil dass man bei Arsenal oder bei Bayern leben kann, das kann ich mir vorstellen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die ganz gut schon mittlerweile leben können und auch viele Fußballerinnen weltweit gut davon leben können. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Sicher, man muss sich das einmal verdienen und erarbeiten, aber ich glaube, ja, über den Zeitpunkt sind wir schon hinaus. Also ich glaube, wir haben schon bewiesen und wir müssen niemandem mehr beweisen, dass es das verdient hat, dass man da einfach sich in professionellere Richtungen bewegt. Natürlich, es kommt dazu, dass es in den Medien ist, dass es medial interessant wird, dass es verbreitet wird, dass vielleicht Sponsoren dadurch aufmerksam werden oder lukriert werden und sagen, hey, das ist cool, das taugt mir. Oder die Werte, die da leben, sind super. Ich will das auch verkörpern. Das ist das, was mein Unternehmen verkörpert. Da kann man doch kooperieren. So kommt natürlich mehr Geld dazu. Ich finde auch, dass der ORF einen extrem großen Anteil daran hat, dass wir dort sind, wo wir sind, weil sie gesagt haben, 2017, wir übertragen das. Und
jetzt auch Bundesligaspiele zeigen.
Genau, so. Bundesligaspiele zeigt. Oder eben, dass es solche Runden gibt, dass man bei Laola 1 eingeladen wird als Fußballspielerin. Und ja, das hat einfach eine andere Reichweite. Und ich glaube aber auch, was ganz wichtig ist, und das haben wir vorher schon angesprochen, dass die großen Vereine endlich dieses Potenzial erkennen. Und ich habe jetzt die Woche mir mal die Mühe gemacht und mir mal an so Vereinsstatuten angeschaut oder in die Satzungen reingeschaut, was da als Zweck drin steht. Da steht
so
nicht. Genau, jeder Verein hat ja eine Satzung und da steht der Zweck drin und es steht nicht drin Förderung des Burschen und Herren Fußballs, sondern es steht drin Verbreitung und Förderung des Fußballsports. Und wir gehören zum Fußballsport. Deswegen finde ich, wäre es ein guter und wichtiger Schritt und vor allem so große Vereine wie Rapid oder Salzburg oder alle anderen Bundesligisten, wenn die da die Vorreiterrolle. Nein, aber die machen ja schon was. Genau, die machen ja schon zumindest eine Kooperation.
Ich bin da total bei der Jasmin. Was für mich einfach entscheidend ist, ist, dass sie sich diesen Status, den sie jetzt haben, hart erarbeitet haben und jetzt müssten eigentlich noch viel mehr, der ORF tut viel dafür. Wir sind dafür, auch die Kleinen, der ÖFB tut viel dafür. Aber es müssten auch medial, also die Printmedien, müssen noch viel, viel mehr darüber berichten. Und je mehr berichtet wird, umso besser und umso attraktiver wirst du für Werbepartner. Und das ist genau das Thema. Über ihre Leistungen brauchen wir nicht mehr diskutieren. Die stimmen. Aber jetzt heißt es einfach, das mit ins Boot zu nehmen und in den sogenannten Printmedien immer wieder um das mehr zu pushen, um eben für für Werbepartner attraktiv zu machen.
Ja, aber gerade die jungen Damen sind sehr affin, was soziale Netzwerke betrifft. Und ich glaube, dass auch über Insta oder Snapchat oder Facebook oder Twitter oder was auch immer, ich glaube, dass gerade da die Mädchen noch affiner sind wie die Burschen, dass sie da mit dem Fußball was machen können, dass sie da ihre Geschichten erzählen können oder ihre Trainingssachen erzählen können oder so, dass das einfach wirklich mehr verbreitet wird, definitiv. Ja. Was stört die eigentlich ein bisschen noch so an Rahmenbedingungen? Sollten die in größeren Stadien spielen oder wo siehst du noch großes Potenzial, dass man dem Frauenfußball mehr helfen kann? Dass Rapid und Salzburg eine Damenmannschaft, Frauenmannschaft stellen sollten, sind wir uns einig. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also jeder Bundesliga-Verein stellen soll, Sturm, Wacker, die machen das eh.
Ich wäre dafür wirklich, dass ich sage, also wenn du heute in der Bundesliga bei den Herren dabei bist, musst du automatisch, das ist für die Lizenzvergabe
da steht
notwendig.
Drin, wie viel Flutlicht lassen, ja, welches Licht, genau, was du alles haben musst, dann
wie
muss
wie einfach... Wie viel Platz für die gegnerische Fenstlose muss, das ist alles, das steht alles drinnen. Aber steht nicht drinnen, dass jeder Bundesliga-Verein eine Damenmannschaft stellen muss.
Müssen wir die Klubs zu ihrem Glück
zwingen. Das glaube ich, auch wenn die Jasmin sagt, sie möchte niemanden zwingen dazu, aber ich glaube, dass man das einfach ins Lizenzierungsverfahren hineinnehmen kann. Und das ist ja nicht jetzt wirklich eine große Hexerei, da was zusammen zum dran. Also, wenn sie gesagt,
bei der vielen Anzahl an Nachwuchsmannschaften ist es sowieso.
Red Bull hat wahrscheinlich als Verein die allergrößten Möglichkeiten, ein Damenteam zu stellen und hat es bis jetzt nicht gemacht, weil es halt nicht drinnen steht. Aber wenn es drinnen stehen würde, dann müssten sie sich damit auseinandersetzen. Bis jetzt ist das, was immer so weggeschoben worden. Vielleicht der Freund hat gesagt, ich habe mich sehr
an die Herren kümmern
müssen. Spaß. Nicht, da gibt es so viele Mitarbeiter, da wäre ich da irgendwann.
Nimm uns einmal mit, wie weit du bist beim ÖFB, du weißt auch ein bisschen mehr wahrscheinlich wie wir. Wie lange dürfen Mädels und Buben miteinander Fußball spielen? Ab wann ist dann die Trennung da, dass man eigene Kabinen braucht, dass es eigene Mannschaften gibt? Wie lange sind die Mannschaften gemischt? Bis zum 12. Lebensjahr oder 10.
Ich glaube, dass aktuell 14 drin steht. Ich glaube, es ist aber von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich. Also,
aber der Zugang ist definitiv leichter, wie er zu deiner Zeit war. Also das hast du gesagt, der Sprung ist...
Genau, also es war damals auch so, dass Mädchen bei Burschen grundsätzlich spielen durften, aber da war halt einfach...
Nicht gewünscht.
Genau, es war nicht gewünscht, glaube ich, damals noch. Mittlerweile ist es anders. Es spielen noch ganz viele Mädels, die zum Beispiel, ich kenne es nur eben jetzt aus der ÖFB-Frauenakademie, die dort aufgenommen werden, spielen noch bei Burschen oder kommen von Burschenmannschaften. Und ich glaube, das ist auch eine super Möglichkeit für die Mädels, die sagen, ja, ich spiele mit Burschen, habe kein Problem damit, ich setze mich auch dort durch. Aber es gibt genauso Mädels, die vielleicht noch nicht das Selbstbewusstsein haben, die sagen, ich würde lieber gerne mal mit meinen Mädels spielen, aber Fußball spiele ich trotzdem gern. Die können ja genauso nach 5, 6 Jahren extrem gut sein und dann den Sprung schaffen. Und da gibt es halt leider auch noch zu wenig Möglichkeiten, also zu wenig reine Mädchenmannschaften. Und da müssen wir halt auch schauen, dass wir einfach in die Breite kommen, dass wir da was entwickeln. Und da hat auch der ÖFB, glaube ich, mittlerweile vor einem Jahr eine neue Stelle geschaffen, extra für Projekte Mädchen- und Frauenfußball, die Karin Gruber jetzt inne hat und wirklich die beste Person für diesen Job ist, weil sie extrem viel mitbringt und extrem viel macht, wo sich da einfach auch jetzt was bewegt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Landesverbände mitziehen, dass die das weiterleiten an ihre Vereine.
Bezirke, Vereine, was immer
genau. Das ist. Und ja, irgendwann, und da brauchen wir nicht drüber reden, jeder, der in der Volksschule in Biologie aufpasst hat, weiß, es gibt einfach physiologische Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen. Und wenn man in die Pubertät kommt, verändert sich alles natürlich. Und irgendwann, sag ich mal, gibt es eine natürliche Auslese und es geht sich einfach nicht mehr aus.
Burschen verlieren auch viel zu viele in einem gewissen Alter, die dann einfach wirklich, wenn du siehst, gute U17, 18 Mannschaften und dann siehst, wer ist noch mit 21 dabei, wie viel da wegfallen, ist normal. Genau. Ein großer Hebel, um den Frauenfußball wirklich zum Durchbruch zu verhelfen, das war eben die Nationalmannschaften Doref mit dem Endrundenturnier aus Holland. Wie viel Hoffnung setzt da in das Turnier in England? Wie wichtig wird das sein? Ist das dann sowas? Das erste Mal war wow und super und jetzt das zweite Mal kann man schon noch mehr Lehren daraus ziehen oder mitnehmen?
Ja, also das, was wir eben dieses Mal auf jeden Fall haben, ist eine Vorerfahrung. Die hatten wir das letzte Mal nicht. Wir hatten keine Erfahrungswerte, wir haben keine Vorstellungen gehabt, wie das dort abläuft. Wir sind eigentlich hingefahren und gesagt, so, wir machen jetzt das Beste draus. Wir wollen intern natürlich schon so weit wie möglich kommen, aber es hat niemand was erwartet und das gab's nicht. Das ist natürlich jetzt anders. jetzt hat man eigentlich schon extrem viel vorgelegt.
Das ist Österreich gefährlich, weil die
Erwartung genau, die Erwartungshaltung ist jetzt natürlich in Österreich eine ganz andere. Aber ja, es gibt viele Spielerinnen, die noch in dem Kader sind, die damals schon dabei sind, die eben Erfahrungen mitnehmen, vielleicht das den jungen Spielerinnen weitergeben können. Aber ich glaube halt, dass eine Endrunde in England im Land des Fußballs, dass das schon noch einmal ganz was Eigenes und Besonderes wird. Und dass
gegen
die dort
eine Heimarbeit drüber quasi.
Ja, stimmt.
Wie schaut es eigentlich aus? Wann ist da die Gruppenauslosung? Wann wisst ihr, gegen wen ihr spielen werdet?
Ich muss ehrlich sagen, da bin ich überfragt.
Das ist im Sommer 2022, wurde ja auch nach hinten verschoben, weil die Euro auf 21 gelegt worden ist, wurden die Damen weitergelegt. Das heißt, da wird es irgendwann im Herbst wahrscheinlich dann eine Auslosung geben. Gibt es irgendein so ein Wunschteam? Musst du unbedingt gegen die Deutschen spielen oder brauchst du nicht mehr die Schweden in der Mannschaft? Oder was sind die Teams, die gut zu Österreich passen? Das ist eher der südländische Fußball? Oder? Ich meine, die Franzosen, die Deutschen, die Engländer, die Skandinavierinnen sind wahrscheinlich stark, Norwegen, Dänemark, England.
Ja, also Europa rückt generell immer näher zusammen. Also das merkt man auch in den Testspielen.
Ostmannschaften auch.
Ja, auch alle, wirklich. Also es gibt auf jeden Fall extrem gute Entwicklungen und deswegen ist es auch schwer für mich jetzt da einen Wunschgegner, vor allem europaweit. Für mich war es immer so, ich habe immer extrem schon aufgeschaut auf die Nationalmannschaft in Amerika und was die dort machen und leisten. Und ich war auch mit Vicky und mit der Sarah Buntigam bei der WM in Frankreich beim Finale. Mhm. Und das ist einfach noch einmal eine andere Welt. Deswegen, wenn ich das nochmal schaffen würde in meiner Karriere, vielleicht gegen so eine Mannschaft, auch wenn es so ein Freundschaftsspiel ist.
Muss ich in der WM-Quali reinhängen.
Ja, stimmt. Das steht ja auch bald an. Das ist das nächste Ziel.
Japan ist auch nach wie vor eine Größe im internationalen Frauenfußball.
Ja.
USA ist sicher Aushängeschild, braucht man nicht reden. Mhm. Wer ist der große Tipper von Europameistertitel? Wer ist momentan Nummer eins? Sind es die Franzosen, sind es die Deutschen, sind es die Engländerinnen?
Da tue ich mir eher schwer. Ich glaube aber, dass Frankreich schon sehr weit vorne ist und England, glaube ich, dass die auch
mit dem Heimvorteil mit allem drum und dran. Wie schaut es bei der Champions League aus? Du hast jetzt dort sehr reingeschaut. Wird das Lyon wieder gewinnen? Wer ist das? Sind die Britinnen? Bayern? Wolfsburg?
Ich glaube, dass dieses Jahr Bayern vor Wolfsburg zu sehen ist, vom Gefühl her, auch von den Ergebnissen in der Liga. Lyon ist halt einfach eine Klasse für sich. Ich finde aber auch, dass Barcelona extrem stark ist. Deswegen, ich glaube, es wird extrem spannend. Ich würde es natürlich am meisten wünschen, meinen Freundinnen und Teamkolleginnen.
Arsenal oder wo?
Nein, in Bayern.
Also in
Bayern. Karina und der Zadi.
Ja.
Ja, aber ich bin auch schon sehr gespannt, wirklich.
Kommen wir nochmal zu Bayern. Mhm. Bayern ist auch ein Verein, der in Österreich sehr geliebt, geschätzt und gehasst wird. Man mag die Bayern oder mag sie nicht. Aber es ist schon Schlaraffenland für jeden Fußballer. David Alaba, wie er von Aspern da ausmarschiert ist und die Voraussetzungen, die draußen hat. Ist das vergleichbar mit dem, was in St. Pölten geschaffen wurde? Da kennst du dich aus. Mit dem Zentrum für den Damenfußball in Österreich. Müsste man solche mehr haben? Oder ist das genau das, was du bei Bayern erlebt hast, wie du dorthin gekommen bist, dass das schon super Rahmenbedingungen sind?
Ja, also Bayern jetzt mit St. Pölten zu vergleichen, ist, glaube ich, schon...
Ich meine, für die Rahmenbedingungen, ja, was du hast, Trainingsmöglichkeiten.
Ja, voll. Nein, also für die Burschen und was ich auch dort, das Wohnheim dort an der Säbener Straße und die Möglichkeiten, die Nachhilfemöglichkeiten und dass sie eigentlich auch nur einmal umfallen müssen beim Training sind, das ist schon top. Und genau das Gleiche oder dieselben Strukturen gibt es eigentlich in St. Pölten. Und deswegen glaube ich schon...
Was meinte ich damit?
Genau, ja. Das stimmt, ja. Das kann man durchaus miteinander vergleichen. Und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, vor allem in dem Alter. Und man muss halt bedenken, die Mädels oder wurscht, welche
Sportlerinnen... Weißt du, die Eltern auch, dass du jemanden dort abgibst, das Mädel, da muss ja ein gewisses Vertrauen da
genau.
sein. Und das muss eine sehr seriöse Ausbildungsstätte sein, wo eben mehr halt schulische Ausbildung basiert und die sportliche Ausbildung, dass das einhergeht.
Genau. Und da ist es, finde ich, schulisch auch super. Es gibt Mädels, die gehen ins Gymnasium und es gibt Mädels, die können aber auch in die Hasch, glaube ich, dort gehen. Mhm. Und was ich vorher sagen wollte, eben die Mädels kommen ja aus ganz Österreich. Eben wenn du jetzt aus Vorarlberg dein Kind dorthin gibst, das ist schon ein breiter Weg, sage ich einmal. Und ich kann so bestätigen, ich bin einmal die Woche am Donnerstag draußen in St. Pölten und kriege so ein bisschen mit, wie das dort abläuft. Und ich rede natürlich auch mit vielen Mädels, die haben dort wirklich Top-Bedingungen, die sich viele von uns, die jetzt, weiß ich nicht wo, überall spielen, damals sehr gewünscht hätten oder diese Möglichkeiten. Deswegen glaube ich auch, dass es wichtig, dass sie das wertschätzen, was sie da haben und das Beste herausholen. Also ich kann nur sagen, sie haben die besten Bedingungen, um später vielleicht eine professionelle Fußballspielerin werden zu können. Und da liegt es an jeder Einzelnen. Aber natürlich, je mehr Standorte es gibt, die solche Möglichkeiten bieten, die Kombination Fußball-Schule, desto besser. Ich glaube aber schon, dass St. Pölten einfach ja die das Elite-Spielerinnen haben sollten. Genau.
Du warst ja auch drin, aber hast du viele Anfragen gehabt von Eltern und so? Können wir das Mädchen vorbeibringen? Gibt es das auch? Oder sind die bei der Austria? Weil letztendlich ist die Austria ja auch mit dem Frauenfußball so alarm gegangen und hat dann eine Kooperation mit Landhaus gesucht und hat da quasi unter dem Deckmantel Austria halt sich den Verein einverleibt, wenn man so will.
Also ich muss sagen, bei der Austria waren sie da eigentlich immer ziemlich offen. Wir haben sogar eine Spielerin gehabt, die sich mittlerweile zur Leichtathletik umorientiert hat, die Mona Kohn. Die hat jahrelang bei uns im Nachwuchs zumindest einmal mittrainiert und ich glaube, am Ende des Tages war sie dann bei Neulenkbach
als
Spielerin.
Sag bald nach.
Ja, und die war überaus talentiert. Also ich habe die auch immer dann mittrainieren lassen, wenn ich so gehabt habe, meine Special Trainings, dann habe ich es mittrainieren lassen und habe auch gezeigt, was vielleicht das eine oder andere verbessern kann. Aber die war, und da hätte ich mir gewünscht, dass es mehr gewesen wären. Weil ich ganz einfach sehe, dass was für ein Ehrgeiz diese Mädels und Damen halt auch entwickeln in ihrem Sport. Also ich hätte damit gar kein Problem mehr gehabt, das war damals schon so und das ist heute so. Ich habe riesen Respekt vor den Damen, vor ihren Leistungen und vor dem, was sie alles investieren, um es zu schaffen. Da kann ich nur sagen, großer Respekt.
Jasmin hat es angesprochen, ist natürlich auch eine schöne Freundschaft-Klick, weil es ist ein Mannschafts- oder Frauensport, also ein Teamsport und im Team, mit dem Teamspirit, das ist schon was ganz Tolles. Mhm. Sag, du bist ja auch mit Dominik Dahlhammer als Teamchef in Holland gewesen, jetzt ist er beim LASK, den Sprung zum Herrn hatte das dazu mal überrascht, ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her natürlich, aber wie ist es jetzt, eine Teamchefin zu haben?
Ja, extrem cool, aber nicht, dass es, ich glaube, sicher, es ist super, sie ist die erste Frau, sie ist eine Pionierin, sie ist die erste mit der Pro-Lizenz in Österreich, aber sie hat sich einfach über ihre sportlichen Qualitäten qualifiziert und ja, ich glaube, dass...
Aber macht es einen Unterschied? Also du kannst es ja wirklich einschätzen, du hast beim Verein auch zwei starke Damen mit der Maria Wolf und mit eurer brasilianischen Expertin, also da seid ihr auch gut bedient. Und der Dominik Dahlhammer, davor war auch mit dem Ernst Weber oder so, es hat auch genug Herren gegeben, die Damen und Schatten trainiert haben. Ist das ein großer Unterschied oder ist das so professionell, dass es wurscht ist, ob wer das ist?
Nein, also ich glaube, von der Professionalität und von der Qualität, vom Können ist es kein Unterschied, aber es ist vielleicht ein Unterschied vom menschlichen Zugang, genau, so. vom Zugang einfach. Das wäre das, was mir einfallen würde, aber nein, ich glaube, es kommt halt auch immer dran.
Wenn der Vorname aussteht und erklärt, wie es kicken geht oder so?
Nein, das hat mich irgendwie nie, das ist mir eigentlich egal. Für mich ist wichtig, dass der Mensch kompetent ist und dass er menschlich was drauf hat. Also, dass es auch vermitteln kann. Und solange das gegeben
das
ist.
Das ist, was da genau. Hörst, dass und das solange, Sinn macht, wahrscheinlich.
Ja, solange das gegeben ist, habe ich überhaupt, also, es ist mir komplett egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Und ich glaube, es kommt auch immer drauf an. Also, man kann jetzt auch nicht sagen, Frauen sind so, sondern weil gibt's eine Frau, die ist so und eine, die ist so. Und bei den Männern wird es natürlich genau gleich sein.
Ja, weil das ja auch noch immer so ein bisschen ein Thema ist, Trainerausbildung. Ne, da haben die Damen trotzdem noch immer um etwas schwerer, da eine zu kommen, um A-Lizenz zu machen oder die Pro-Lizenz zu machen. Also da ist es schon sehr, sehr schwierig für die Damen, die...
Also nehmen wir die Jasmin her. Mit 50 Länderspielen wird das angerechnet, wie es bei den Burschen angerechnet wird?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, wie das da bei der Trainerausbildung ist. Aber es ist noch immer nicht so einfach wie für die Herren. Mhm. Also die Herren haben da schon noch immer einen riesen Vorteil, um in die Trainerausbildung, vor allen Dingen am Ende des Tages dann in die Pro-Lizenz zu kommen. Wie es jetzt B- oder A-Lizenz ist, kann ich gar nicht sagen. Aber in die Pro-Lizenz haben sie es extrem schwierig, eine zu rutschen. Und von daher würde ich mir da schon wünschen, auch, dass man da ein bisschen so eine Gleichheit
das wird Jasmin machen müssen. Du musst da beim ÖFB jetzt ein paar Weichen stellen.
Also ja, aber Jasmin ist jetzt 28. So, weiß ich nicht, in 10 Jahren, wenn sie irgendwann einmal mit
Fußball aufhört. Sie arbeitet beim ÖFB, sie ist im Epizentrum des Fußballs.
Aber wird sie vielleicht irgendwann einmal die Trainerkarriere auch noch einschlagen?
Das
würde sich ja natürlich anbieten, nicht? Aber vielleicht wüsste es. Und wenn es bis dorthin noch immer nicht möglich ist, als Frau eine Pro-Lizenz zu machen, dann ist es schwierig.
Aber da muss ich sagen, ich habe jetzt die B-Lizenz gemacht letzten Herbst und da hat es einen eigenen Kurs gegeben für Berufsspielerinnen, also okay, nur für Mädels. Und ich glaube auch, dass dem ÖFB jetzt klar ist, dass in die Richtung eben, dass es da einfach noch extrem viel Potenzial gibt und dass sie in die Richtung auch was anbieten müssen.
Das wird definitiv.
Weil, ja, wir haben jetzt eben, weiß nicht, wir waren, glaube ich, 15 oder 16 Mädels, Frauen, die den Kurs gemacht haben und die jetzt die B-Lizenz haben und eigentlich die ersten zwei Kurse so überspringen konnten, einfach weil sie die Erfahrung schon mitbringen.
Ja, das gibt es ja bei den Herren auch.
Genau, das hat es bei den Herren immer gegeben und sicher ist es, gibt es die Möglichkeit grundsätzlich, dass da auch eine Frau jetzt drinnen sitzt. Ich glaube, es waren auch drei Mädels beim Männerkurs drinnen. Mhm. Aber ja, es muss auch da, wie du sagst, da bin ich voll bei dir, da muss auch was passieren und es muss mehr aufmerksam auch gemacht werden darauf, hey, das ist ein cooler Job und da gibt's auch Möglichkeiten. Die Möglichkeiten muss es halt dann natürlich auch geben. Wie du sagst, dann mache ich jetzt die B-Lizenz, die A-Lizenz und die Pro-Lizenz. Ja, und dann? Was mache ich dann damit? Also da muss auch in die Richtung was passieren.
Gut, wir sind schon relativ am Ende unserer Sendung. Mich würde interessieren, deine Ziele, was du für heuer noch vorgenommen hast. Es sind schwierige Zeiten mit der ganzen Pandemie. Ihr spielt nach wie vor unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Was eigentlich in Vorarlberg? Ist dir das ein Ausgang? Hast du ein paar hundert Zuschauer gehabt?
Nein, es war genau einen Tag früher, okay, also es ist nicht ausgegangen.
Das ist jetzt komisch. Ich habe jetzt gesehen bei Lustenau gegen Wacker-Innsbruck und Alltag gegen Ried, dass das erste Mal wieder ein paar vereinzelte Zuschauer entscheiden können. Aber sag, was sind deine Ziele noch mit St. Pölten und mit der Nationalmannschaft? Was hast du ja ganz fest vorgenommen?
Also auf jeden Fall wollen wir wieder den Meistertitel uns schnappen, sage ich jetzt einmal, oder das erreichen. Was auch nicht einfach ist, auch in den ersten Spielen hat man gesehen, es ist jetzt einfach wieder eine Umstellung. Im Herbst haben wir eigentlich nur internationale Spiele gehabt, in der Vorbereitung haben wir nur internationale Spiele gehabt und es ist einfach was anderes wieder
holen
in Österreich.
Holen die Gegnerin auf?
In der Liga?
Österreich, ja.
Ja, auf jeden Fall, aber es ist halt auch eine Anpassung von eben mehr offensiv, mehr defensiv. Mhm. Also da wollen wir auf jeden Fall das wieder erreichen. Ich weiß aktuell noch nicht, wie es mit dem Cup-Bewerb weitergeht oder ob der stattfinden kann. Wenn er stattfindet, ist natürlich das auch ein sehr großes Ziel. Aber bei mir ist es so, ich will mich einfach weiterentwickeln. Mhm. Und ich will mich nicht nur allein weiterentwickeln, sondern auch mit der Mannschaft. Und wenn wir es schaffen, den Meister zu holen, dann geht's im Sommer, eigentlich in ein paar Monaten, wieder los mit der Quali für die Champions League. Und die nächste Reise kann beginnen. Und genauso ist es im Nationalteam. Wir haben jetzt ein paar Freundschaftsspiele. Und im Herbst geht's in Wirklichkeit los mit der WM-Quali, was wir auch noch nie geschafft haben, was natürlich auch ein mega Anreiz ist. Und ja.
Wo ist die nächste WM? Japan oder was?
Na, Australien.
Wäre cool.
Ein zweites Land noch. Ja.
Boom. Australien, ein zweites Land, das klingt nach weiten Wegen.
Nein, mir fällt mir gerade das Land nicht ein.
Neuseeland ist
nicht mehr. So irgendwas also in der Richtung, oder? Ja. Ja, Australien, Neuseeland, glaube ich.
Naja, große Ziele und tolle Sachen.
Wie schaut es bei dir mit dem Vertrag aus? Läuft der nicht aus?
Der läuft im Sommer aus, ja, aber ich werde bleiben. Ich bleibe St. Pölten treu.
Und die St. Pölten-Fans. Sie bleibt.
Sehr gut, Andi. Hast du wieder einiges der Jasmin entlockt am Stammtisch?
Na du.
War eine tolle Geschichte. Freut mich sehr. Wir wünschen dir alles Gute.
Dankeschön.
Euch wünsche ich eine schöne Woche. Drückt auch den Mädels den Daumen. Unterstützt den Frauenfußball. Österreichs Frauen werden es euch danken. Und spätestens bei der Euro 2022 im Mutterland des Fußballs in England werden wieder alle davor sitzen und sich den tollen Sport anschauen. Bleibt gesund, schöne Woche, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.